Dina, wir sind in Schwangerschaftswoche 39.
Ja.
Und diese Woche, kannst du dir vorstellen, ist Luca quasi good to go. Der wahrscheinlich vorletzte Baby-Check-in. Und Luca ist diese Woche so um die 50 Zentimeter lang. Dir ist vielleicht schon aufgefallen, in Sachen Länge tut sich da jetzt nicht mehr so wahnsinnig viel. Luca ist immer noch so groß wie ein großer Kürbis oder ein Backblech oder halt einfach so groß wie ein Neugeborenes. Und Luca wiegt so um die 3,1 bis 3,2 Kilogramm. Oder ja, halt vielleicht auch ein bisschen mehr oder ein bisschen weniger. Und ich habe mich diese Woche gefragt, mal wieder, was passiert denn jetzt eigentlich noch mit dem Baby, wenn es eigentlich schon fertig ist? Eine Antwort, die ich gefunden habe, Fett zulegen. Braunes Fettgewebe, um genau zu sein. Und davon so ungefähr 30 Gramm pro Tag.
Boah, das ist richtig viel.
Also ungefähr so viel wie eine Handvoll Nüsse.
Mhm. Ah ja, das habe ich schon mal gehört. Kannst du mir aber noch mal kurz erklären, was das genau bedeutet, braunes Fettgewebe?
Ja, also da musste ich mich auch erstmal reinlesen. Braunes Fettgewebe ist in dem Sinne kein normales Fett, sondern das produziert direkt Wärme. Also das ist wie so ein kleines Fettcape. Und Neugeborene können ihre Temperatur ja noch nicht so gut selbst regulieren wie wir Erwachsene. Und dieses braune Fett ist sozusagen wie Babys erste Heizung. Es wird übrigens besonders so um Nacken und Schultern und um die Nieren rumgebildet.
Danke, Fenner, für den wahrscheinlich letzten Baby-Check-In. Hi, ich bin Dina und du hörst Prego 40 Wochen Hormone. Das hier ist der Podcast, der dich Woche für Woche bei deiner Schwangerschaft begleitet. In 40 Episoden erklären wir dir, was im menschlichen Körper hormonell während der 40 Wochen Schwangerschaft passiert. Und heute sprechen wir über geburtseinleitende Maßnahmen und Geburtsposition. Das ist SSW 39. Es geht los. Weißt du noch, Lisas Baby ist schon da.
Sie ist da. schon seit Samstag. Nach der Einleitung ging alles ziemlich schnell und sie kam innerhalb von sehr kurzer Zeit, innerhalb von 5 Stunden auf die Welt. Ja, ein Erlebnis der anderen Art gewesen, aber wir sind so, so glücklich mit ihr.
Da wird mir sofort wieder warm ums Herz, wenn ich das höre. Aber was ich hier an dieser Stelle ganz gerne nochmal aufgreifen möchte. Lisa sagt, sie wurde eingeleitet. Was bedeutet das? Was sind mögliche Gründe dafür und welche Möglichkeiten zur Einleitung gibt es überhaupt? Dafür tauchen wir kurz ab in einen kleinen Deep Dive mit der Gynäkologin Miriam Wacker-Sachs, die hier übrigens auch die ganzen tricky Passagen dieses Podcasts für dich mit feinster Expertise gefact-checkt hat. Erstmal ganz grundsätzlich, Einleitung bedeutet, dass die Geburt durch Fremdeinwirkung ausgelöst wird.
Die Grundlage für eine Geburtseinleitung ist immer die Abwägung, wie hoch ist das Risiko, wenn man die Schwangerschaft fortsetzt, im Gegensatz zu dem Risiko der Entbindung?
Es gibt also unterschiedliche Gründe, warum man sich für eine Einleitung entscheidet, sagt Miriam.
Zum einen können das fetale Gründe sein, also die das Kind betreffen. Das Allerüblichste ist, wenn man eine Terminüberschreitung hat. Ab 7 Tage über dem errechneten Termin bietet man eine Geburtseinleitung an. Ab 10 Tagen wird es empfohlen. Allerspätestens 14 Tage nach dem errechneten Termin sollte man was tun.
Es kann aber auch Gründe auf Seiten der Schwangeren geben, die eine Einleitung notwendig machen.
Da sind häufig Erkrankungen, die mit Bluthochdruck einhergehen, der Auslöser.
Aber auch andere schwangerschaftsbedingte Krankheiten wie Präeklampsie, Cholestase oder Schwangerschaftsdiabetes.
Vor allem, wenn er insulinpflichtig ist.
Also, wenn festgestellt wird, dass es medizinisch notwendig ist, dass die Geburt bald losgehen sollte, weil es sonst gefährlich für die Schwangere oder das Baby werden könnte, dann wird eingeleitet.
Oder auch, wenn einfach der Wunsch nach Einleitung besteht und da sonst nichts dagegen spricht.
Okay, also es gibt verschiedene Gründe, eine Geburt einzuleiten. Und nicht nur Gründe, es gibt auch verschiedene Methoden. Ziel ist dabei immer, dass sich der Muttermund öffnet und Wehen ausgelöst werden. Option 1, der Einsatz von Medikamenten.
Das macht man in der Regel mit Prostaglandinen. Das gibt's entweder in Form von Vaginalgel oder auch von Tabletten und medikamentös wäre auch Oxytocin, was man über die Vene geben kann.
Genau diese Hormone braucht es, um die Geburt in Gang zu setzen. Prostaglandine für die Auflockerung des Gebärmutterhalses und Oxytocine für die Wehentätigkeit. Das heißt, das, was meistens körpereigen hergestellt wird, wird hier durch Medikamente verabreicht. Dann gibt's aber auch noch Option 2. Und das sind sogenannte mechanische Einleitungsmethoden.
Das heißt, dass man zum Beispiel mit einem Katheter den Muttermund aufdehnen kann oder mit so quellenden Stäbchen, die man in den Muttermund einlegt und die man dann liegen lässt für eine gewisse Zeit, in der die dann aufquellen und dadurch den Muttermund aufdehnen.
Da gibt es auch noch andere Möglichkeiten. Und ich sag mal so, die klingen jetzt alle nicht direkt angenehm. Diese Methoden, die werden aber tatsächlich auch seltener eingesetzt als Medikamente. Ich weiß noch, als ich schwanger war, hat mir Fenner, our beloved baby check-in-host, so um die 39. Schwangerschaftswoche Himbeerblättertee dagelassen und gemeint, trink mal ordentlich, hilft bestimmt. Der Tee, der soll die Beckenbodenmuskulatur lockern und den Muttermund weicher machen. Das heißt, Option 3, es gibt auch Hausmittel, die den Beginn der Geburt unterstützen können.
Grundsätzlich sollte jegliche Form von Geburtsvorbereitung, die so zu Hause passiert, immer ärztlich oder mit der Hebamme rückgesprochen sein.
Habe ich gemacht, versprochen. Hast du übrigens schon mal davon gehört, dass es hilfreich sein kann, Sex zu haben, um den Beginn der Geburt zu beschleunigen?
Alternative Einleitungsmethoden sind zum Beispiel Geschlechtsverkehr tatsächlich.
Im Sperma ist das Hormon vertreten, das den Muttermund weich und den Geburtskanal dehnbar macht. Prostaglandine. Ist das nicht interessant? Das ist das eine. Und das andere ist, wenn du beim Sex einen Orgasmus hast oder erregt bist, dann schüttest du Oxytocine aus. Und Oxytocine, das wissen wir jetzt, lösen die Wehentätigkeit aus. Gut, ob Sex alleine jetzt tatsächlich die Geburt auslöst, das sei mal dahingestellt. Manche WissenschaftlerInnen, die sagen zum Beispiel, dass die Menge von Prostaglandinen im Sperma so gering ist, dass sie keine Geburt einleiten können. Aber die Gesamtzutaten dafür sind auf jeden Fall vorhanden und schaden tut es also eher nicht. Es gibt auch noch ein paar andere Hausmittel, die förderlich für den Start der Geburt sind.
Nelkenöl-Tampons, geburtsvorbereitende Akupunktur, Uterusmassagen, grundsätzlich sich bewegen, scharfes Essen, so Sachen.
Sicher kann man sagen, einmal scharf essen und los geht's, so einfach funktioniert es nicht. Aber scharfes Essen kann die Darmtätigkeit anregen und da Darm und Gebärmutter recht nah beieinander liegen, kann besonders viel Bewegung im Darm eben auch den Effekt haben, dass die Gebärmutter stimuliert wird. Bei Nelkenöl-Tampons ist es so, dass Nelkenöl einen bestimmten Wirkstoff enthält, Eugenol, und der soll die Produktion von Prostaglandinen anregen. Was Prostaglandine machen, hatten wir gerade schon. Und auch wenn das nicht der Fall ist, also Nelkenöl alleine wirkt krampflösend und das Gewebe des Gebärmutterhals kann sich dann entspannen. Nochmal, diese ganzen Mittelchen, die bedeuten nicht, dass du damit einfach selber ruckzuck die Geburt einleitest. Nee, das heißt nur, es gibt Dinge, die den Körper in dem Prozess ein bisschen unterstützen können. Was ich außerdem noch gemacht habe, war Treppenlaufen, weil Bewegung hilft auch. Aber irgendwie denke ich mir mittlerweile, warum wollte ich eigentlich so dringend, dass es losgeht? Also gut, der Bauch war natürlich mittlerweile riesig. Es war sauwarm, irgendwas über die 30 Grad. Und ich habe mich gefühlt nur noch von einer Seite auf die andere gedreht. Aber auf den einen oder anderen Tag länger kommt es ja irgendwie auch nicht an, oder? Also, Hausmittel hin oder her, lass dich nicht stressen. So, wenn dann hoffentlich irgendwann alles gut in Gang gekommen ist, dann stellst du dir vielleicht die Frage, wie du denn am besten gebären kannst. Die Bilder, die ich von meiner ersten Geburt im Kopf hatte, waren auf dem Rücken liegend mit gespreizten Beinen. Hab auf jeden Fall genug Filme geguckt, um mir sicher zu sein, so läuft die Geburt ab und nicht anders.
Und Geburt, hatten wir ja gesagt, ist wirklich dieser Zeitpunkt von die Wehen gehen los oder ich habe einen Blasensprung bis Kind ist da oder eigentlich sogar bis Plazenta ist da. Das heißt, da hat man nicht nur eine Position die ganze Zeit.
Habe ich dann auch gemerkt. Das ist wieder Hebamme Jenny. Sie arbeitet im Kreißsaal und gibt Geburtsvorbereitungskurse.
Das wäre vollkommen unmöglich. Also selbst in der allerkürzesten Geburt oder also so geht gar nicht. Ne? Man macht ganz viele, man hat ganz viele verschiedene Positionen da. Und gerade am Anfang wird das sein, vielleicht rumlaufen, vielleicht sich irgendwo abstützen, vielleicht sich nach vorne neigen.
Jenny sagt, dass die Gebärende am besten das tun soll, was sich gut anfühlt.
Also ich merke, ob das okay ist, mich hinzulegen und vielleicht merke ich, nee, krass, boah, dann werden die Wehen viel stärker. Nee, ich muss jetzt aufstehen, ich kann gar nicht anders so. Oder ich sitze und jedes Mal, wenn die Wehe kommt, dann stehe ich auf und lehne mich irgendwie vor oder wie auch immer. Das muss man vorher nicht üben, man bewegt sich einfach so, wie es eben passt.
Also verschiedene Positionen ausprobieren und immer wieder neu in sich reinfühlen, was gerade gut tut. So, und dann kommt ja aber irgendwann der Moment, wo das Kind geboren wird. Was ist denn da eigentlich eine hilfreiche Position?
Es gibt so einen Hebammenwitz, dass man in allen Positionen ein Baby bekommen kann, außer im Kopfstand. So, das ist natürlich irgendwie so ein bisschen albern, aber also natürlich, du kannst in jeder Position ein Kind bekommen.
Jenny sagt, das vorherrschende Bild, dass ein Kind liegend geboren wird, das sei tatsächlich gar nicht mal so eine hilfreiche Position.
Hilfreich ist, so ein bisschen mit der Schwerkraft mitzuarbeiten, dass man eben eher aufrecht ist. Das hilft eben, dass das Kind besser runterkommt und besser eben, muss ja sozusagen so um die Symphyse rum, muss so eine kleine Kurve nehmen. Bräuchte jetzt so ein Becken und eine Puppe, um das zu zeigen. Und da hilft was Aufrechtes auf jeden Fall.
Und auch hier wieder Bewegung.
Also der Wechsel von einer Position in die andere Position. Ne? Also man hat dieses Relaxieren, man hat das knöcherne Becken, was beweglicher wird. Man hat den Beckenboden, der ist sowieso beweglich. Der muss sich ja ganz weit öffnen. Und man hat das Kind, was sich bewegt. Und man hat den Kopf des Kindes, der eben auch nochmal sich praktisch verkleinern kann. Deswegen haben die Kinder manchmal so einen ganz langgezogenen Kopf, weil sich tatsächlich die Schädelplatten so ein bisschen übereinander legen. Und das ist vollkommen in Ordnung.
Das heißt, alles arbeitet zusammen und macht Platz.
Und wenn ich mir jetzt zum Beispiel vorstelle, ich habe so einen Ring, einen engen Ring und ich will den abziehen, dann ziehe ich nicht einmal so, sondern ich mache so ein bisschen hier, ein bisschen da, ein bisschen hier, ein bisschen da. Und dieses Prinzip ist tatsächlich unter der Geburt super wichtig. Also sich bewegen, ein bisschen Platz auf der Seite, andere Position, ein bisschen Platz auf der Seite.
Um diesen Platz zu schaffen, gibt es bestimmte Positionen, die total hilfreich sein können.
Zum Beispiel sein im Vierfüßler, also auf den Knien und auf den Händen. Und dann vielleicht noch dazu, so ein bisschen das Becken zu bewegen. Vielleicht in der Wehe oder vielleicht außerhalb der Wehe. Das kann total schön sein. Und dann vielleicht kommt die Hebamme und sagt, versuch doch mal einen Fuß aufzustellen. Also ich bin im Vierfüßler und dann stelle ich aber einen Fuß auf. Dann bin ich im Hirtenstand. Ja? Dann habe ich nochmal so Asymmetrie in das Becken reingebracht. Und dann stelle ich vielleicht den anderen Fuß auf und dann merke ich irgendwann, ey, Vierfüßler geht gar nicht. Ich muss irgendwie aufstehen und dann mache ich was anderes. Dann kann ich mich vielleicht an so einem Seil ziehen. Ja? Und vielleicht merke ich irgendwann, ich habe mich stundenlang schon bewegt unter Geburt. Ich bin fix und fertig. Ich kann überhaupt nicht mehr gerade ausgucken. Also ich denke nicht darüber nach, sondern ich spüre das in meinem Körper. Ich muss mich hinlegen, dann lege ich mich vielleicht auf die Seite. Wahrscheinlich eher als auf den Rücken.
So lag ich da auch irgendwann, in Seitenlage auf so einem großen Bett, was eher an eine verstellbare, übergroße Turnmatte erinnert.
Seitenlage, würde ich sagen, ist auch sehr, sehr häufig und ist eine, finde ich, eine schöne Geburtsposition, weil da eben nicht so viel Druck auf den Damm entsteht. Also das verteilt sich eher so ein bisschen und man kann dann auch, ich möchte das jetzt so gerne vormachen, aber man kann, wenn man sich auf der Seite liegt, dann das obere Bein sozusagen mit der Hand in die Kniekehle fassen und das so zu sich ziehen. Also das untere Bein liegt und das obere Bein ist praktisch so angehockt, gezogen und das ist ganz, ganz hilfreich. Kann man mal zu Hause ausprobieren. Also das öffnet so das Becken.
Ich glaube, so war meine erste Geburtsposition tatsächlich. Mhm. Es war so eine Kombination aus nicht Seile, wir sind doch Seile, ne? Quasi von oben und auf dieser großen Matte. Mhm. Und alle zwei, eine Hebamme und Ärztin drumherum. Und die eine hat so das eine Bein gehalten, die andere hat so meinen Arm noch gehalten. Mhm. Dann mein Mann hat so meinen Fuß gehalten und irgendwie alle haben irgendwas gehalten.
So ungefähr.
Aber ich finde es wirklich sehr interessant, weil das hatte ich auf jeden Fall nicht das war mir in meiner Vorbereitung nicht bewusst zu sagen, eine Geburt ist Bewegung. Mhm. Das finde ich wirklich einen sehr, sehr wertvollen Tipp einfach.
Ja, also du wirst dich nicht auf den Bauch legen. Das machst du einfach nicht. Ganz intuitiv nicht. Und alles andere ist total in Ordnung. Also das wird einen Grund haben, warum du das machen möchtest.
Wenn du aus dieser Folge eine Sache weiter erzählen willst, wie wäre es hiermit? Geburt ist keine Position. Geburt ist Bewegung. Die meisten Menschen wechseln während der Geburt ständig ihre Haltung und genau das kann dem Baby helfen, seinen Weg durchs Becken zu finden. Wenn dir der Podcast gefällt, abonniere ihn gern auf Apple Podcast, auf Spotify oder wo auch immer du gerne Podcast hörst. So verpasst du keine neue Schwangerschaftswoche. Auch wenn es nur noch eine gibt. Also jedenfalls in diesem Podcast hier. Und wenn du Menschen kennst, die gerade schwanger sind oder jemanden bei einer Schwangerschaft begleiten, dann teil diesen Podcast gerne mit ihnen. Mein Name ist Dina Rothenberg. Prego 40 Wochen Hormone ist eine Produktion von ACB Stories.